Liebe Gemeinde, wie gesagt, es wäre schön, wenn wir nicht nur verstehen, sondern wenn es uns auch so packt, diese Botschaft vom Kreuz, dass wir in der kommenden Woche besonders Anlass sehen, auch unseren Mund dafür aufzumachen, uns nicht zu schämen dafür, wie Paulus, der auch gesagt hat, eigentlich kenne ich nur eine Botschaft und das ist der Gekreuzigte. Eine schreckliche Botschaft einerseits, weil wir sehen, was der Mensch tun kann, foltern und umbringen. Aber auf der anderen Seite eine Botschaft von großem Trost, denn der Richter richtet und lässt sich von den Verurteilten eigentlich, von uns Menschen, richten am Kreuz und nimmt uns somit eine Last ab, die wir nicht hätten tragen können. Und dass es so wichtig ist, das Wort vom Kreuz, das sehen wir daran, dass heute die Lesung, Hans-Jörg Kümmling schon hat es angedeutet, aus Jesaja ist, das heißt schon 680 Jahre oder 700 Jahre ungefähr vor Jesus Christus kündigt Gott ja in dem Alten Testament das an, was wir jetzt rückblickend als neutestamentliche Gemeinde verstehen können, auf wen es gedeutet war. Jesaja wusste nicht, von wem er spricht, als er diese Worte vom leidenden Gottesknecht formuliert. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Angesicht nicht, als sie mich anspuckten. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Botschaft vom Kreuz auszurichten, der Gemeinde, Ihnen, euch heute Morgen. Das ist das, dass es einem ans Herz geht. Dafür haben wir oft Gleichnisgeschichten verwandt. Wir haben aber auch genauso notwendig, einmal die Lehre, die Theologie des Kreuzes zu verstehen. Und verstehen und ergriffen sein hat ja auch viel miteinander zu tun. Nur was ich verstehe, das kann mich auch wirklich packen, kann mich wirklich ergreifen. Ach, wenn das so gemeint ist, dann bedeutet es, es ist meinen ganzen Einsatz wert. Und so heute Morgen mehr die Einladung als manchmal anders von der Kanzel, auch eine Art Lehrpredigt, eine Art Theologie des Kreuzes. Und dass es nicht ganz so trocken wird, wie man das oft vermutet, wenn man diese Worte hört. Dafür haben wir ja auch Folien vorbereitet und ich habe einfach mir gedacht, wenn wir heute schon einen Folienleger haben, der Lieder legt, dann kann er auch mal Zeichnungen legen, die die Theologie des Kreuzes verdeutlichen. Machen wir uns noch einmal klar, was unser Grundproblem ist. Die Konfirmanden lernen das in einer ähnlichen Zeichnung im Unterricht auch. Wenn Sie einen Buddhisten, einen Hinduisten fragen würden, unser Grundproblem, dann würde er sagen, das ist das, dass wir in einem endlichen Körper sind, dass wir getrieben werden von niederen Trieben und dass das Göttliche in uns, der göttliche Funke, der Atman, sich nicht entfalten kann, weil er nicht durch diese Triebe gehindert erkennen kann, dass er eigentlich ein Teil von Brahman ist, von dem Höchsten, von Gott. Und das ist unser Grundproblem, dass wir in diesem Körper sind, der uns niederdrückt, der uns niedere Triebe empfinden lässt. Hunger, Durst, Gier, Neid, Sexualität. All das ist weit entfernt davon, was die Bibel sagt. Philosophisch ausgedrückt könnte man sagen, unser Problem ist nicht, dass wir sind, wie wir sind, nämlich begrenzt, endlich. Also unser Problem, philosophisch könnte man sagen, ist nicht metaphysisch, Wir sind nicht deswegen von Gott abgeschnitten, vom Höchsten, weil wir in diesem Körper sind. Wir sind nicht von ihm getrennt, weil wir endlich sind und Gott ist unendlich. Sondern die Bibel sagt, unser Problem ist, jetzt wieder philosophisch gesagt, ein ethisches, ein moralisches. Wir sind getrennt von ihm aus einem ganz anderen Grund. Wegen der Sünde, die uns in diesen Abstand von Gott gebracht hat. Das ist sehr wesentlich. Denn wir sind nicht deswegen von Gott getrennt, sagt die Bibel, weil wir so klein sind, nur ein Staubkorn im Verhältnis zum Universum und zu Gott selbst schließlich, sondern weil wir uns in Rebellion von Gott losgerissen haben. Das Problem ist also nicht der Abstand, dass wir Menschen sind und Gott ist Gott. Schon unsere deutsche Dichterin Ingeborg Bachmann hat gesagt, nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein. Das ist nicht das Problem. Aber dass wir in diesem Misstrauensverhältnis zu Gott leben, dass wir ständig diesen Argwohn empfinden, dass wir schlechtes Gewissen vor ihm haben müssen, ja, Scham, die es einmal im Paradies gar nicht gab, unvorstellbar, und dass wir in diesem geistlichen Tod leben. Dazu die erste Folie. Kann man gut erkennen, einerseits der grüne Bereich des Menschen, dann einmal rot gezeichnet, der göttliche Bereich, Mensch gestrichelt, Gott gepunktelt, dass man das jetzt immer gut auch unterscheiden kann und in den folgenden Folien immer wieder erkennt. Dazwischen das, was die Konfirmanden auch bei uns lernen, das scheinbar, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber sprachwissenschaftlich ist es belegt, dass das deutsche Wort Sünde von Sund kommt. Meine Frau kann das gut nachvollziehen, ich auch, seitdem ich sie kenne und Ostholstein besucht habe. Sie kommt aus Lübeck und nicht weit davon ist Fehmarn und dazwischen der Fehmarn Sund. Eine Meerenge, die gerissen wurde durch immer größere Abstand der Insel vom Festland. Das heißt, das, was eigentlich zusammengehört, der Mensch und Gott, der Schöpfer und das Geschöpf, sind jetzt getrennt durch einen Sund. Und die Frage ist, wer diesen Abgrund überbrücken kann. Und dieser Abgrund, das kann man in Fehmarn schön erleben, wird dort überbrückt durch eine Fehmarnsundbrücke. Und die Suche in allen Religionen geht danach, wer überbrückt dieses Gefühl von unserem Ursprung, von unserer Quelle abgeschnitten zu sein, in unserer christlichen Religion. Können wir da auf fromme Leistungen pochen? Können wir da durch Taten und durch Werke diesen Sund, diesen tiefen Abgrund jemals überbrücken? Und dass dieser Sund entstanden ist, nicht der metaphysische ist, wie wir eben gelernt haben, dass wir einfach endlich sind und Gott ist unendlich, sondern auf einer persönlichen, moralischen, ethischen Ebene liegt, dass wir gesündigt haben, dass wir Gott ungehorsam sind, so sagt die Bibel, das macht es noch unmöglicher, diesen Sund zu überbrücken. Denn ab jetzt verdienen wir, das ist hier schon angedeutet, Gottes Zorn und Gott wird oft gehasst dafür. Luther hat das noch stärker empfunden, als wir mit seinem geschärften Gewissen am Ende des Mittelalters, an dem man Gott mehr als Richter kannte als wir heute. Dass wir diesen Gott nur hassen können, jedenfalls er hat es so empfunden, weil er von uns verlangt, Gebote zu halten, die wir nicht halten können. Also wir genügen diesem Anspruch eben nicht und das bewirkt Hass auf einen Gott, den man lieben soll, obwohl er uns Gebote gibt, die wir nicht halten können, vor denen wir jedenfalls in einem sensiblen geistlichen Gewissen immer wieder scheitern. Das ist ein Problem, das Martin Luther zumindest so zerriss, dass er fast verzweifeln wollte. Und er wusste, ich verdiene Gottes Zorn. Wie kann ich so einen Gott lieben? Und er wusste gleichzeitig, das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben und das auch noch von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt. Wie antwortet nun Gott also auf diese unsere Rebellion? In der Bibel gibt es jedenfalls das Wort vom Zorn Gottes. Den sogenannten lieben Gott, ich kenne viele Erwachsene, die auch zum lieben Gott beten, wenn ich sie frage, wie sprechen sie ihn an, den gibt es eigentlich in der Bibel nicht. Also der liebe Gott, der 5 Grade sein lässt, weil er so alt und senil ist, dass er nicht mehr richtig zählen kann, der auf Wolke Nummer 17 sitzt und immer 500 Halleluja jeden Tag spricht, Entschuldigung. Den gibt es eigentlich in der Bibel nicht. Sondern schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, Gottes Zorn. Darauf haben wir eigentlich seit diesem Sund nur noch Anspruch. Und nun gleich zu Anfang etwas ganz Wichtiges. Das ist ja eigentlich auch etwas Wunderbares, das uns nicht nur wegen dem Wort Zorn erschrecken lassen soll, sondern was steckt dahinter auch? Dahinter steckt auch die wunderbare Botschaft, dass wir Gottes Zorn wert sind. Gestern Abend war es, glaube ich, ein Hund in unserer Nachbarschaft, der noch sehr spät vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, dass man einschlafen konnte. Man geht ja manchmal aufs Land, um vielleicht in Ruhe, in der Stille der Landluft dann zu schlafen. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Man sagt, was kümmert es den Mond, wenn ihn die Hunde anbellen? Das heißt also, Dorfhunde versammeln sich auf dem Dorfplatz und kläffen den Mond an, wenn er so schön leuchtet und scheint wie gestern Nacht. Vielleicht war ja auch das der Grund, warum der Hund gebellt hat. Das heißt aber, was geht es den Mond an, wenn die Hunde ihn ankläffen? Der steht da drüber, der ist souverän. Niemand hat je gehört, dass der Mond darauf geantwortet hätte. Aber Gott, wegen dem, warum wir so klein sind, sind wir nicht unwichtig. Gott interessiert sich für uns. Wenn wir ihn in unserem Zorn, im Bild gesprochen, anbellen, dann kümmert es ihn. Es kümmert ihn, wenn ihn die Menschen anbellen. Das heißt, hinter dieser Botschaft von dem Zorn steckt auch das Wunderbare, dass wir Gott seinen Zorn wert sind. Das heißt, wir kümmern ihn. Wir sind überhaupt wichtig für ihn, obwohl wir so ein kleines Wesen im Verhältnis zum Universum sind. Unser Aufstand lässt ihn nicht kalt. Wir sind für ihn nicht nur Staubkörner oder Luft, so wie er manchmal für uns. Und nun ist es etwas Gewaltiges, dass Gott, so stellen wir es uns ruhig kindlich vor, mit seinem Sohn ein Gespräch führt und sagt, willst du diesen Sund überbrücken? Und die nächste Folie wird jetzt relevant. Es ist, wie es der Schweizer Dichter Kurt Marti einmal gesagt hat, wir lesen das Gedicht manchmal an Weihnachten, es passt auch in der Passionszeit. Du und ich, wir sind nicht gefragt worden, ob wir auf diesem Planeten leben wollen. Aber wie es Kurt Marti so eindringlich gestaltet hat, ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt und die mich gebar wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen, und der sagte ja. Bezogen auf die Passionszeit wollen wir uns einmal ganz bildlich vorstellen. Gott, der Vater und der Sohn stehen nebeneinander und der Vater öffnet dem Sohn die Augen, macht ihn hellsichtig und sagt, siehst du vor dir, vor deinem geistigen Auge, einen Mann an einer Säule angepflockt, um ihn herum grinsende Henkersknechte, Peitschen in der Hand und nun schlagen sie zu, zerfetzen deine Haut und blutüberströmt stehst du da. Alles, was in der Geschichte der menschlichen Geschichte in Folterkammern und allen KZs aller Jahrhunderte geschah, so schlimm, dass es in Elternabend der Marienschule darum geht, werden die Kinder auf ihrem Münchenausflug Dachau besuchen oder nicht? Können wir ihnen das zumuten, 16 Jahre alt oder nicht? Verdirbt das nicht den Ausflug? Das wird in Jesus zusammengeballt. Das ist dein Leben. Gelitten unter Pontius Pilatus. Überschrift über dein Leben. Willst du das für die Geschöpfe tun? Du bist gefragt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und unsere Rettung liegt in dem Wort. Und er sagte, ja. Und nun steht er da, in unserer Mitte, wie es Rembrandt gemalt hat, Jesus in der Mitte und alle Menschen, alle Gruppierungen, jung und alt, dumm und klug, gebildet und ungebildet, um ihn herum, und wird unser Mittler. Und deswegen müssen wir diese Abbildung noch etwas verändern, damit wir verstehen, was da vor sich ging. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Und wenn Sie sehen, der Mensch grün symbolisiert und Gott rot symbolisiert, sehen Sie jetzt in dem Mittler beide Farben plötzlich auch vereint zusammen. Das bedeutet, dass Jesus als Mittler nämlich einmal vor uns Menschen steht, als der Repräsentant von Gott. Das haben die in dem nizänischen Glaubensbekenntnis gut ausgedrückt. Wahrer Gott und wahrer Mensch, unvermischt und ungetrennt. Also, das Göttliche in Jesus Christus, das er gleichzeitig auch immer war. Wir wissen, er konnte schlafen, war müde und 5 Minuten später hat er den Sturm gestillt. Du kannst das Göttliche und Menschliche in Jesus nicht auseinanderreißen. Das alles, was der Mittler jetzt als Repräsentant Gottes war und den Menschen gesagt und getan hat, das hat uns quasi durch Jesus Gott gesagt und getan. Das ist die rote Seite, die uns Menschen als göttliche Seite zugewandt wird in Jesus Christus. Und alles, was er den Menschen tut, das ist nun ihnen von Gott getan. Und alles, was wir Menschen ihm antun, das gilt Gott. Also der Jesus geschlagen hat, hat Gott geschlagen. Der Jesus misstraut hat, hat Gott misstraut. In diesem Mittler steht Gott vor den Menschen. Und einerseits also dieser eine in der Mitte vor Gott als der Repräsentant der Menschheit. Also Gott richtet in Jesus auch die Menschheit. Und was der Mittler tut, das gilt vor Gott als das Tun der Menschen. Und was ihm geschieht, das geschieht uns Menschen insgesamt. Deswegen hat Paulus ja Jesus auch genannt, den zweiten Adam. Das heißt, in ihm sind wir alle, so wie in erstem Adam die ganze Menschheit einbegriffen war, auch wir in Jesus Christus als zweiten Adam ganz einbegriffen. Deswegen können wir im Glauben an ihn auch sterben und auferstehen, mit ihm zusammen. Und das symbolisiert in dem grünen Teil von Jesus das Menschliche in Jesus vor Gott und das Göttliche in Jesus vor den Menschen. Und in dieser Spannung hat Jesus gelebt. Unsere Väter, die Kirchenväter, haben das auf diese kurze Formel, kürzer und prägnanter geht's nicht, gebracht. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Das bedeutet, was tut er nun als Gottes Repräsentant? Er bringt den Menschen das Evangelium, die gute Nachricht, und die lautet, ihr könnt nach Hause kommen, heim zum Vater. Und er hat ein großes Thema gehabt, Jesus. Das ist das Wort von der Vergebung. Und die Reaktion ist ganz verblüffend. Auf diese wahrhaft frohe Botschaft, du kannst nach Hause kommen, Gott vergibt dir, reagieren die Menschen, reagieren wir beleidigt. Das ist unerträglich. Hätte er kritisiert und geschimpft, wer weiß. Aber das Wort der Vergebung ist ein Skandal. Wieso? Da kommt dieser Jesus und sagt, eure Sache ist sowas von verloren. Es nutzt nichts, euch einen Lehrer zu schicken, der euch pädagogisch in den Griff nimmt. Es nutzt nicht, euch einen Wirtschaftswissenschaftler zu schicken, der euch politisch die Sachlage nun durchklären hilft. Es nutzt nichts, euch einen Philosophen zu schicken, der euch denkerisch hilft. Es nutzt nur einer, der euch vergibt. Eure Sache ist so verloren, dass ihr euch selbst überhaupt nicht mehr helfen könnt. Es kann euch nur noch vergeben werden. Wie wenn einer sagt, da kann man nur noch beten. Was für eine Beleidigung, das trifft doch unsere Menschenwürde ins Nerv. Wir können gar nichts mehr tun. Hätte er gesagt, na, ihr seid ein bisschen krank, ihr braucht einen Arzt, damit die Selbstheilungskräfte in Gang gesetzt werden, das hätte uns alles ein bisschen eingeleuchtet. Ihr seid ungebildet, man muss euch aufklären. Hätte uns eingeleuchtet. Wenn wir gesagt hätten, bekommen hätten, das wird schon wieder gut, was du ausgefressen hast, das kannst du auch selber wieder in Ordnung bringen, dann hätten wir uns vielleicht die Ärmel hochgekrempelt, uns moralisch zusammengerissen. Aber wenn jemand daherkommt und sagt, euch hilft nur noch die Vergebung, das ist eine Unverschämtheit. Der muss weg, und zwar im Namen der Menschenwürde. Also auch das ganze Religiöse in uns, im Grunde vor Gott steht es da als Ruin. Es ist tatsächlich ein Grund, warum Menschen Gott hassen, dass sie von ihm gesagt bekommen, du bist so total verloren, du bist so bankrott. Das können wir einfach nicht auf uns sitzen lassen. Und diese Wut trifft jetzt auch Jesus Christus damals wie ein Blitz. Und das führt uns zur nächsten Folie. So kommt es zur Kreuzigung Jesu. Das heißt also, dieser Jesus, dieser, also Gott bei uns, ist zugleich unser Repräsentant vor Gott. Das ist also gleichzeitig der Mensch vor Gott, der zweite Adam, der uns alle umgreift. Wir haben schon versucht, zeichnerisch auszudrücken, was das bedeutet. Und nun hält er in Jesus, hält Gott zu uns. Das zeigt diese Verbindung zwischen Gott und dem Mittler im oberen Teil. Und in Jesus hält auch nach unten Jesus die Menschheit vor Gott zusammen. Das heißt, vertreten werden wir durch Jesus vor Gott. Und so tief wird er mit uns solidarisch, dass er in unsere Schuld hineinsteigt. Das heißt, Jesus ist nicht dieser höchste Gipfel der Menschheitsgeschichte, der größte, gebildetste, der je gelebt hat, sondern eigentlich der am tiefsten hinabgetauchte, bis in den Schmutz, bis in den letzten Abgrund hinabgetauchte. Es gibt ein Bild, das ein Autor gewagt hat. Wenn Sünde mit Altmetall, mit Schrott verglichen werden könnte, also die Sünde eines jeden ein massiver Klumpen, wenn man nun alle Sünde aller Menschen, aller Zeiten und aller Kontinente zu einem gigantischen Haufen auftürmen würde, wenn man dann all dieses Altmetall einschmelzen und aus der flüssigen Sündenmasse ein Bildwerk, eine Plastik gießen könnte, wie würde diese Figur aussehen? Eine Fratze? Nein, der gekreuzigte Jesus Christus. Das meint Paulus, als er sagt, für uns zur Sünde gemacht, vom Scheitel bis zur Sohle, mit jedem Glied seines Körpers, für uns zur Sünde gemacht, die Sünde in Person. Luther hat das mal so drastisch gesagt in seiner Sprache, wie wir sie kennen, Du bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, Gotteslästerer, Heiligtumsschänder, Schurke und einen größeren wird es nie geben. Das hat er nicht von dem ausschweifenden Leben des Papst Leo X. gesagt. Das sagte er von dem Gekreuzigten. Und dann hat er sich nicht abgewandt, sondern ist hingekniet vor diesem Gekreuzigten. Also in dem Gekreuzigten fasst sich die ganze Verlorenheit der Menschheit zusammen. Und wer ihn anders sieht, sieht ihn falsch. Wie antwortet Gott jetzt darauf? Er lässt sein Gericht über Jesus hereinbrechen, der ja nun die Sünde in Person ist. Das ist der Abgrund der Bibelstelle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Blitz des Zornes Gottes über die Sünde trifft nun nicht den Sündermensch, sondern den Sünder Gottmensch Jesus Christus. Den Repräsentanten der Menschheit im Mittler Jesus Christus. Und so trifft er in ihm uns alle. Und so wird der Mittler als Repräsentant Gottes vom Gotteshass der Menschen, die Jesus kreuzigen und in ihm ihre Gottesbilder richten und gleichzeitig vom Zorn Gottes getroffen. Von zwei Seiten zuckt der Blitz nieder. Das soll dieses Bild ausdrücken. Und indem der Blitz von unten Jesus trifft, sehen wir, dass er auch direkt Gott trifft. Und indem der Blitz von oben, der Blitz von Gott, der Zorn Gottes den Mittler trifft, trifft er auch die sündige Menschheit. Und in dieser Spannung hat sich Jesus befunden. Eine Spannung, die so zum Zerreißen war, dass er wusste, das ist kaum zum Aushalten. Und deswegen auch, denke ich, das Zittern und Zagen im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das kann man kaum aushalten. Und deswegen können wir verstehen, dass Jesus in Versuchung war, es führt uns zur letzten Folie heute Morgen, diese Spannung auszuweichen. Diese Versöhnung fällt auch Jesus nicht in den Schoß. Sie ist von ihm auch absolut erkämpft und erlitten gewesen. Das bezeugen alle Berichte, die von Jesu Versuchung berichten. Es ging schon früh los in seinem Leben. Da mühte sich der Satan auf zweierlei Weise das Band zu zerschneiden, mit dem der Mittler Gott, den Vater und uns Menschen verbinden wollte, wieder versöhnen wollte, wieder zusammenbringen wollte. Und das führt uns zu dieser letzten Folie. Man kann dieses Band ja an zwei Stellen trennen, nach oben und nach unten. Einmal oben an der mit A gekennzeichneten Stelle, das würde heißen für Jesus, lass doch Gott los und werde so, wie die Menschen dich haben wollen. Also zum Beispiel, wie es uns überliefert ist, dass Jesus der menschlichen Versuchung nachgegeben hat, wie sie in der Versuchung vom Satan an ihn herantrat. Also, lass dich bewundern, lass dich zum König machen, zum Star-Messias, zum Jesus Christ Superstar. Mach den Leuten aus Stein Brot, mach eine tolle Show, gewinne die Massen und alle Reiche dieser Welt. Oder die andere Möglichkeit, schneide unten den Faden ab, also Möglichkeit B, lass doch die Menschen los, das Göttliche in Jesus, und zieh dich in die heile Welt Gottes zurück. Hier hast du es gut gehabt. Die Herrlichkeit Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, alles Liebe, Harmonie, Frieden, Gemeinschaft, Verständnis, Herrlichkeit in Ewigkeit. Warum denn diesen Menschen nachgehen? Noch nicht einmal verstanden wirst du Du wirst missverstanden werden. Und das sind die beiden Versuchungen, denke ich, die Jesus auch in dieser Spannung ausgehalten hat. Und das Großartige ist, wir haben einen Mittler, der diesen Versuchungen nicht erlegen ist. Es gibt ja den Roman und dann auch den Film, um den es viel Aufstand gab, die letzte Versuchung Jesu Christi. Da ist dann diese eine Versuchung Jesu geschildert, nämlich das Menschliche setzt sich durch. Stirb nicht am Kreuz, steig runter vom Kreuz und lebe als Mensch unter den Menschen. Heirate, zeuge ein Kind, gründe eine Familie und werde wie alle. Aber in dem Roman, ich habe den Film nicht gesehen, wie es da ist, da wird das als eine teuflische Versuchung geschildert, der Jesus am Schluss nicht erliegt, sondern die er überwindet und doch diesen Weg, diesen schweren Weg auf sich nimmt. Und das andere, kehr doch heim in die himmlisch sonnigen Gefühle. Und Jesus hat ja gesagt, meint ihr denn nicht, ich könnte meinen Vater bitten, mir mehr als 12 Legionen Engel zu schicken, dann wäre ich aus allen Schwierigkeiten heraus. Aber wie würde dann Gottes Wille erfüllt? Und so sagt Jesus Nein zu beiden Versuchungen. Und warum? Weil er Ja zu uns sagt, zu uns, den Rebellen, den Aufständigen. Und so ist Jesus der Mittler geworden, der diese Spannung zum Zerreißen gespannt ausgehalten hat, der gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und weil er ganz bei Gott stehen wollte, hat er auch im Sterben an Gott festgehalten. Und auch als es ganz finster wurde, hat er nicht gerufen, ich bin verlassen, sondern zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Verbindung zu Gott gehalten, sogar in der allerletzten Verlassenheit. Er will lieber von den Menschen vernichtet werden, als sich von Gott zu trennen. Und er will lieber von Gott verflucht und zerschlagen werden, als uns Menschen loszulassen. So einen Mittler haben wir. So einen Jesus Christus haben wir. Und so geschieht es in seinem Sterben, dass er beide festhält, Gott und die Menschheit. Und deswegen ist das wirklich richtig. Sein Kreuz ist das größte Symbol, um das sich alles drehen soll. Und Gott gebe es, dass wir den Mut haben, in der kommenden Woche unseren Mund aufzumachen darüber und sagen, Jesus Christus steht zur Debatte. Nicht nur ein bisschen Ostereier suchen, nicht nur ein bisschen Kaffee und Kuchen. Jesus Christus steht zur Debatte. Was machte dieses Leiden nötig? Und sein Kreuz bindet uns zusammen, sodass nichts in der Welt den Quer- und Längsbalken voneinander trennen kann, wenn man so will, die horizontale menschliche Seite und die vertikale göttliche Seite sind versöhnt ein für allemal. Und wir sind eingeladen, in der kommenden Karwoche das tiefer zu bedenken, für uns selber zu studieren und zu meditieren und auch anderen davon weiterzusagen, und was es für sie bedeutet. Ich möchte diese Predigt schließen mit einer Einladung, mit einem Buchtipp. Diese Diagramme, die habe ich aus einem Buch, das auf eine sehr gute Weise tiefe Theologie und plastische Anschauung auch verbindet. Das sollten Sie bestellen, alle drüben beim Hartmut Nietzsche. Nietzsche, das ist hier aus diesem Buch Wer bist du, Adam? Von Siegfried Kettling, Untertitel Gottes Geschichte mit den Menschen. Man kann sich es auch gern noch von mir nach dem Gottesdienst abschreiben oder zeigen lassen. Lohnt sich sehr. Liebe Gemeinde, der Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.